Jetzt hört man mich. Schönen guten Morgen. Wir kommen nun zur Predigt. Die Predigt zu diesem wunderbaren Gottesdienst ist mit dem Titel Glauben ist keine Leistung. Wie ihr seht, dieser ganzen Gottesdienst zur Entlassung dieser Kinder aus dem Kindergottesdienst ist von ihnen selbst vorbereitet worden, geplant worden. Alle Lieder, die wir gesungen haben, sind von ihnen selbst ausgesucht worden. Und selbst das Predigtthema haben sie sich selber ausgesucht. Und heute werde ich nicht alleine predigen. Das ist auch eine Neuheit. Einer von den Jungs wird mit mir heute predigen. Also er wird anfangen und ich werde dann den Schluss machen. Also Julian, Florian, du darfst nach vorne kommen. Du darfst anfangen.
Ihr kennt es ja vielleicht aus dem Alltag. Überall wird von euch eine Leistung erwartet. Zum Beispiel in der Schule, wenn ihr nicht genug lernt, euch nicht gut auf Klassenarbeiten vorbereitet, dann schreibt ihr schlechte Noten. Oder im Fußball, da wird auch von einem Leistung erwartet, um Spiele zu gewinnen, um Pokale zu gewinnen. Oder auch in der Politik, von den Politikern wird auch eine Leistung erwartet. Und sogar in anderen Religionen werden Leistungen erwartet. Zum Beispiel im Islam. Das Pflichtgebet. Fünfmal täglich muss man da beten. Oder die Almosenabgabe. Die wird da auch verlangt. Das Fasten Ramadan und die Pilgerfahrt nach Mekka wird dort auch in der Religion verlangt. Im Hinduismus wird ebenso Leistung verlangt. Zum Beispiel durch die ganze Meditation. Einhalten religiöser Gebote. Und insgesamt das Streben nach Weisheit und gute Taten für positives Karma. Ebenfalls so im Buddhismus. Die Erkenntnis und die daraus folgende Gesinnung, auch gute Handlungen und ein Leben in Weisheit und Meditation. Nur im Christentum wird keine Leistung erwartet. Jesus sagt, wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, Vers 43 bis 45. Jesus möchte also dir dienen. Und wenn du ihm mit deinem Glauben vertraust, Gott nimmt uns nicht wegen der Leistung an, sondern durch unseren Glauben an seine Gnade. Paulus sagt im Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir können uns seine Liebe und Annahme also nicht verdienen und demnach bedeutet der Ausdruck, Glaube ist keine Leistung, dass Glaube nicht etwas ist, was man sich durch eigene Anstrengungen verdient, sondern eher die Haltung und Annahme des Vertrauens. Oft auch als Reaktion auf göttliches Handeln oder auch Angebot verstanden. Aber bringt das nicht die Gefahr, passiv zu werden und gar nichts mehr zu tun? Von Abraham wissen wir, dass Gott ihm den Auftrag gab, sein Heimatland zu verlassen und in ein Land zu gehen, das Gott ihm versprochen hat. Und Abraham machte sich auf den Weg, ohne zu wissen, wohin er genau geht, steht in Genesis 12, 1, Vers 9. Auch die Bibel sagt, das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Römer 4, Vers 3. Also ist Glauben wirklich keine Leistung? Erwartet Gott nicht den vollen Einsatz von uns wie bei Abraham? Bevor wir auf die Gefahr, passiv zu werden, eingehen, müssen wir uns erstmal die Frage klären, was Glaube ist und was er bewirkt. Die klassische Stelle zu dieser Beziehung liegt in Römer 10, Vers 9 bis 17, unserem heutigen Predigttext. Dort schreibt Paulus über die Verkündigung des Evangelismus und die Frage, wie es kommt, dass Menschen glauben und Gott annehmen. Und hier ist eine Schlussfolgerung. Sie stehen in Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Auf diesem Weg, dass Glaube ins Dasein aktiv wird, wird durch Gottes Wort hervorgerufen und durch die Wahrheit, durch das Evangelium und durch die Verkündigung der Botschaft. So ermahnt Timotheus, verkündige das Wort, tritt dafür ein. 2. Timotheus 4, Vers 2. Jakobus erinnert uns, nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit. Jakobus 1, Vers 18. Wir finden also überall in der Bibel denselben Hinweis. Der Glaube wird immer durch das Wort hervorgerufen. Dieser Gedanke führt zu einer wichtigen Frage. Welche Elemente weist der Glaube auf? Worauf besteht er? Und diese Frage beantwortet euch nun Emanuel.
Ja. Welche Elemente weist der Glaube? Worauf besteht der Glaube? Das Erste, was wir nennen müssen, ist, dass Glaube ein Fürwahrhalten einschließt. Glaube schließt ein Fürwahrhalten ein. Man kann nicht glauben, ohne Fürwahr zu halten. Ja? Schon das Wort beinhaltet das. Es meint eine Zustimmung zur Wahrheit, eine Zustimmung zum Wort Gottes, das uns gepredigt wird. Aber beachtet, dass in Hebräer 11 der Glaube nicht eine vage, allgemeine, oberflächliche Zustimmung ist. In Vers 13 wird das Wort überzeugt dort gebraucht. Ein sehr wichtiges Wort, weil es den Kern trifft. Über diese Menschen sagt uns der Schreiber, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben das nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt. Da ist das Wort. Und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Sie waren von diesen Dingen überzeugt. Wenn wir also sagen, dass Glaube für Wahrhalten bedeutet, meint das nicht nur ein Bewusstsein der Wahrheit oder eine Zustimmung zur Wahrheit, sondern auch eine feste Überzeugung. Wir sind fest daran überzeugt. Wir sind fest davon überzeugt. Aber der Glaube hört da natürlich nicht auf. Und das ist ein äußerst wichtiger Aspekt, weil es manchen gibt, die den Glauben als eine bloße Zustimmung zur Wahrheit definieren würden. Ja? Hinsichtlich der Verkündigung des Evangeliums handelt es sich dabei um einen ganz entscheidenden Tatbestand. Die Zustimmung zur Wahrheit wird heute in vielen evangelistischen Kreisen als die Hauptursache des Glaubens betrachtet, aber das ist ja nicht. Der Glaube schließt auch ein Element des Vertrauens mit ein. Eine Bereitschaft, sich daran zu binden. Ich brauche wieder die Hilfe des Schreibers des Hebräerbriefs. Er sagt, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne die Verheißung empfangen zu haben, sondern sie haben das nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt. Und dann sagt er, und haben es willkommen geheißen, haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Im Glauben steckt unweigerlich ein Element des Vertrauens. Und häufig entstehen Probleme im geistlichen Leben, weil die Leute beim Element des Fürwahrhaltens stehen bleiben, aufhören und die entscheidende Bedeutung des Vertrauens nicht erkennen. Aber das Vertrauen ist ein Bestandteil des Glaubens. In der Tat müssen wir noch einen Schritt weitergehen, denn Glaube schließt auch ein Element der Hingabe mit ein. Glaube schließt auch ein Element der Hingabe mit ein. Du glaubst diese Dinge nicht nur und vertraust darauf, sondern du bindest dich auch daran. Sie bekannten, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Römer 10 drückt das so auf. Sie rufen Gott an. Sie rufen Gott an. Sie glauben es so sehr, sie vertrauen so sehr daran, dass sie Gott anrufen. Paulus sagt, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an dem sie nicht geglaubt haben? Der Glaube führt zum Anrufen Gottes. Warum rufe ich an? Weil ich ihm vertraue. Ja? Der Glaube führt zum Anrufen Gottes, zum Vertrauen auf Gott und zur völligen Hingabe an ihn. Ich sage das noch einmal. Der Glaube führt zum Anrufen Gottes, zum Vertrauen auf Gott und zur völligen Hingabe an ihn. Nun ist es sehr wichtig, diesen Unterschied zu machen, weil es so etwas wie eine bloß verstandesmäßige Zustimmung zur Wahrheit gibt. Aber das allein ist kein rettender Glaube. Ja, es reicht nicht aus, die historischen Fakten des Christentums anzunehmen, vielleicht durch den Aufwuchs in einer christlichen Familie oder durch den regelmäßigen Besuch des Kindergottesdienstes oder des Gemeindeunterrichts. Glaube ist nicht nur eine rein intellektuelle Zustimmung der Wahrheit der Bibel. Leider hat es Menschen gegeben, die Bibelexperten waren, deren Leben jedoch gezeigt hat, dass sie niemals auf Christus vertraut haben. Paulus beschreibt sich folgendermaßen: Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Es sind Menschen, die das Christentum verstandesmäßig angenommen haben, aber sie haben sich selbst nicht hingegeben. Daher müssen wir sehr darauf bedacht sein, dass das, was wir Glauben nennen, nicht bloß eine Art Zustimmung oder Fürwahrhaltung des biblischen Berichts ist. Es gibt eine alte Illustration, vielleicht kennen Sie hier einige. Ich gebe sie, weil ich keine bessere kenne. Es handelt sich um eine Geschichte, die erzählt wird, um den Unterschied zwischen einer rein intellektuellen Zustimmung und wahren Glauben deutlich zu machen. Es wird von einem Mann berichtet, der Anabole balancierend einen Wasserstrudel überqueren konnte. Ja? Er ging aber nicht allein hinüber. Er nahm auch eine Schubkarre und er schob sie dorthin und wieder zurück. Nun stand am Ufer des Flusses ein kleiner Junge. Und der Mann fragte ihn: Denkst du, dass ich hinübergehen kann und sicher zurückkommen kann, ohne in den Fluss zu fallen? Ja, sagte der kleine Junge. Und der Mann sagte zu ihm, gut, dann spring in die Schubkarre hinein. Und dann fahre ich dich hinüber und dann wieder zurück. Und der Junge sagt, nein. Seht ihr? Darum geht es. Diese einfache Geschichte veranschaulicht die Wahrheit, soweit sie es kann. Im Glauben liegt etwas, das über intellektuelle Zustimmung hinausgeht. Er beinhaltet Vertrauen und Hingabe. Dieser Junge am Ufer des Flusses ergab seine intellektuelle Zustimmung, dass der Mann das tun konnte. Aber er war nicht bereit, sich selbst hinzusetzen, damit der Mann das tut. Er konnte sich selbst nicht hingeben. Er konnte dem Mann nicht vertrauen. Er konnte ihm sein Leben nicht anvertrauen. Und darum geht es im Glauben. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus und ich kann ihm mein Leben anvertrauen. Das ist der Unterschied. Was also in mir wird, wird im Glauben aktiv. Glaube ist nicht bloß eine Sache des Fürwahrhaltens, sondern auch es beinhaltet Vertrauen und Hingabe. Also, was also in mir wird im Glauben aktiv? Die ganze Person ist hiermit beteiligt. Und damit meine ich den Verstand, das Herz und der Wille. Ich sage das nur einmal. Diese drei Dinge werden im Glauben aktiv. Der Verstand, das Herz und der Wille. Der Verstand beziehungsweise der Intellekt kommt hier in erster Stelle. Wenn es die Wahrheit ist, die den Glauben hervorruft, dann muss sie in erster Linie an den Verstand gerichtet werden. Deswegen sagt Paulus, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wenn es die Wahrheit ist, dann muss sie an den Verstand, erstmal an den Verstand gerichtet werden. Aber er bleibt nicht beim Verstand stehen, sondern er muss auch das Herz einbeziehen. Hier wende ich mich dem Apostel Petrus zu, der sagt, für euch nun, die ihr glaubt, 1. Petrus 2, Vers 7, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, sagt Petrus. Beachtet das Wort nun. Ja, du kannst nicht an ihn glauben, ohne von ihm bewegt zu werden. Das, was du Glauben nennst, hat keinen Wert, wenn es nicht zur Liebe führt. Wenn du den Herrn Jesus Christus nicht liebst, hast du nichts weiter gemacht, als intellektuell dem zugestimmt, was seine Person betrifft. Petrus sagt also im Grunde, daraus folgt, so wie die Naht auf dem Tag, dass wenn ihr wirklich an ihm glaubt, dann ist er für euch kostbar und ihr liebt ihn. Also unser Herz, unsere Gefühle, unsere Emotionen müssen hier mit beteiligt werden. Und dann wieder ist der Wille beteiligt. Glaube ohne Werke ist tot. Und daran gibt es keinen Zweifel. Es nützt nichts, wenn du sagst, dass du an den Herrn Jesus Christus glaubst, aber immer nur ein weltliches Leben führst. Das ist es, worauf es hinausläuft. Jakobus sagt, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Und der Psalmist sagt, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Man kann den Herrn nicht lieben, ohne das Böse zu hassen. Das muss unbedingt mit dem Glauben einhergehen. Man lässt es, man wendet sich davon ab. Seht euch David in den Psalmen 51 und 139. Genau das tut er. Genau das tut er. Betrachtet auch die Menschen in Hebräer 11. Als Abraham Gottes Wort an ihn hörte, glaubte er und er verließ sein Heimatland, obwohl er nicht wusste, wohin er gehen sollte. Glaube ist zwar keine Leistung. Das stimmt. Glaube ist zwar keine, keine Leistung. In dem Sinne, dass der Glaube ein Geschenk ist. Es ist eine Gnade. Ich bekomme alles aus der Gnade Gottes. Aber Glaube handelt. Glaube ist zwar keine Leistung, aber der Glaube handelt. Der Wille ist immer beteiligt. Und wenn der Wille nicht beteiligt ist, dann ist es zwecklos zu sagen, oh ja, ich glaube dies und das, ich habe es angenommen. Das ist zwecklos. Mit anderen Worten, was ich heute stark betonen will, ist die Aussage, Glaube ist keine Leistung, verbirgt eine große Gefahr, und zwar die der Passivität. Weil wenn Glaube rein intellektueller Natur ist, dann ist das Herz nicht betroffen und der Wille ist auch nicht beteiligt. Der Glaube ist aber nicht passiv, sondern aktiv. Denn beim Glauben ist die ganze Person beteiligt. Christus errettet den ganzen Mann. Christus errettet die ganze Frau. Und kein Teil unserer Person bleibt dabei ausgenommen. Also seht ihr, dass dem Glauben und dem Vertrauen und der Hingabe der Intellekt und das Herz und der Wille entsprechen. Die Werke, die wir tun, sind dann das Ergebnis, dass der Glaube wirklich echt ist. Ich möchte mit einer Geschichte schließen. Ich habe vor 5 Jahren verheiratet und wir haben uns Kinder gewünscht. Nicht gleich im ersten Jahr, aber ab dem 2. Jahr haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir bereit. Aber es passierte nichts. Es passierte einfach nichts. Und da kannte ich Menschen, die auch Christ sind, aber die nicht auf Gott gewartet haben, die nicht verheiratet waren und trotzdem haben sie, ohne es zu wollen, Kinder bekommen. Und dann habe ich mich ertappt, wie ich diesen Gedanken hatte. Herr, wir sind dir doch treu, wir haben gewartet. Und wir bekommen das, was wir uns nicht wünschen. Wir bekommen das nicht, was wir uns gewünscht haben. Und die dir nicht treu sind, die sündigen, sie bekommen das einfach. Ich habe mich ertappt, dass ich diesen Gedanken hatte und ich dachte, Herr, nee, du darfst sowas nicht denken. Emmanuel, du darfst sowas nicht denken. Wenn ich sowas denke, dann nehme ich den Glauben als eine Leistung an. Ist das nicht so? Wenn ich sowas denke, dann sage ich, Herr, ich bin dir treu gewesen und jetzt belohne mich. Ich habe etwas geleistet und jetzt möchte ich eine Belohnung dafür. Aber so ist der Glaube nicht. Das ist ein Geschenk. Es ist eine Gnade. Es ist eine Gnade. Ich habe mich so ertappt und ich habe gedacht, Herr, bitte vergib mir, dass ich solchen Gedanken hatte. Vergib mir. Ich danke dir, dass du mir den Glauben geschenkt hast. Und ich möchte diesen Glauben so ausleben, nicht mit diesem Leistungsgedanken, die wir hier in Deutschland haben, sondern aus deiner Gnade leben, durch deine Gnade leben und aus deiner Gnade leben. Amen.